Wir sind gestern beim Psalm 56 stehen geblieben, jenem Psalm, der das Gedächtnis festgehalten hat, jenes Tages, an dem David sein Vertrauen, anstatt auf Gott zu setzen, auf die Feinde seines Feindes setzte und meinte, dort müsse er geborgen sein. Und wir haben auch gesehen, wie Gott in seiner Güte, in seiner Gnade dafür gesorgt hat, dass David in diesem Vertrauen alsbald zuschanden wurde. Und dann eines Besseren belehrt, begibt er sich in die Höhle Adullam. Das nun ist wiederum Anlass zur Entstehung eines weiteren Psalmes, schlagen wir aber zuerst auf 1. Samuel, Kapitel 22. Dann lesen wir die Verse 1 und 2. Und David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der einen Gläubiger hatte, und jeder, der erbitterten Gemütes war, und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm an 400 Mann. Also eben von Achis weggegangen, weggetrieben, kommt er in die Höhle Adullam, und wir schlagen jetzt den Psalm 34 auf. Und dieser Psalm, der sagt uns, wie David zumute ist. Und wenn wir bedenken, was ihm widerfahren ist, er wird von Saul gejagt, ist seines Lebens nicht sicher, muss sein Zuhause verlassen, seine Freunde verlassen, Jonathan verlassen und muss als ein Flüchtiger von Ort zu Ort ziehen, mit einer Höhle Vorlieb nehmen. Psalm 34 von David, als er seinen Verstand vor Abimelech verstellte, natürlich danach ist dieser Psalm geschrieben worden, und dieser ihn wegtrieb und er fortging, und er ging eben in die Höhle Adullam. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Beängstigungen errettete er mich. Hier wiederum Angst, diese Angst, die ihn überfiel, als er bei den Philistern mit einem Mal erkannt wurde. Aus allen meinen Beängstigungen errettete er mich. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert, und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Da sitzt er in einem trüben Loch, in einer unwirtlichen Höhle. Dabei ist er der Gesalbte Gottes. Anstatt in einem Palast eine Höhle und anstatt von einem Hofstaat umgeben, eine Schar Verzweifelter, Desperados will ich sie nicht nennen, man könnte sie fast so nennen. Gläubiger, also verschuldete Leute, habe nichts. Von solchen umgeben. Und was kann er hier sagen? Ich will den Herrn preisen. Und obwohl es um ihn herum dunkel ist, ist sein Angesicht hell. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert. Sein Gott ist sein Leben, ist seine Freude, ist seine Stärke. Und was auch die Umstände sind, kann er sich freuen in seinem Gott, an seinem Gott. Und es ist ihm ein Wunsch und ein Verlangen, dass der Herr erhöht werde und dass andere mit ihm seinen Gott preisen. Paulus sitzt am Ende seines Lebens im Gefängnis, von Freunden aufgegeben, alleingelassen. wartet auf seine Hinrichtung und er hätte wirklich Grund gehabt zu denken, ist das jetzt der Dank dafür, dass ich mein Leben aufgezehrt habe im Dienst für die Geschwister, dass man mich jetzt allein lässt? Ist das der Dank dafür, dass ich mein Leben der Sache des Herrn ausgeliefert habe und jetzt lässt Gott mich so sitzen? Wenn wir den 2. Timotheusbrief lesen, dann sind wir erstaunt zu sehen, dass wir einen Brief finden, in dem ein Mann redet, der von Christus und seiner Sache erfüllt ist und nicht von sich. Keine Spur irgendwie von Wehleidigkeit oder etwas Ähnlichem. Ganz im Gegenteil. Und das Erste, was Paulus sagt in diesen Umständen, wo er im Gefängnis sitzt und auf seine Hinrichtung wartet, 2. Timotheus 1, Vers 3. 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott. Ich danke Gott. Denn er kannte seinen Gott. Im gleichen Kapitel sagt er auch, ich weiß, wem ich vertraut habe. Seine Dankbarkeit ist in Gott begründet, nicht in seinem Ergehen begründet. Und das Gleiche kann David hier sagen. In diesem Psalm stehen allerhand bemerkenswerte Dinge. Im Vers 8, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Was gut? Das soll gut sein. Wie es mir jetzt geht. Der Herr ist gut. Und wie ehrt das Gott, wenn jemand das nicht nur bekennt, wenn es ihm auch äußerlich gut geht, sondern auch dann bekennt und von Herzen ausspricht, dass Gott gut ist, auch wenn die Umstände ganz widerlich sind. David vertraut seinem Gott und solcher Glaube ehrt Gott. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Glückselig der Mann, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. In Psalm 31, im ersten Satz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das sagte er, als er auch äußerlich alles hatte. Seine Brüder, seine Familie, seine Weide, dem wirklich auch äußerlich nichts fehlte. Hier fehlte es ihm äußerlich an allerhand. Und doch sagt er, keinen Mangel haben die ihn fürchten. Denn in seinem Gott ist er reich. Paulus sagt im Gefängnis, wo er äußerlich Mangel leidet, sagt er, dass er gelernt hat, sich mit dem, was er hat, zu begnügen, ob Überfluss oder ob Mangel. In allem bin ich unterwiesen. Denn er freut sich im Herrn. Freut euch im Herrn. Und dann Vers 11 und 12. Und hier sehen wir, dass David durch solche Erfahrungen geführt wird, damit der andere nachher lehren kann. Jetzt lehrt er. Er lehrt uns. Dich und mich. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Kommt, setzt euch her auf diese Steine. Es war kalt, feucht hier drinnen. Ihr hört mich, seht vielleicht nicht viel. Hört jetzt zu, ihr Leute. Und dann stellt er eine Frage, Vers 12. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen? Wie sagt, ein gutes Leben. Das gute Leben. The good life, wie man auf Englisch sagt. Es gab einmal eine Werbung. Vor vielen Jahren hatte ich eine Zeitschrift, so ein Nachrichtenmagazin, abonniert. Und ungefähr jede Woche war diese Werbung drin in diesem Magazin. Und da stand drauf, the good life, das gute Leben. Und da sah man so braungebrannte, schnittige Leute, die so durch den Schnee flitzten oder auf Yachten sich räkelten. The good life. Und dann wurde für irgendwas Werbung gemacht, ist egal für was. Wer hat Lust zu einem guten Leben, fragt David. Und dann sagt er, ein gutes Leben liegt an der Furcht des Herrn. Vers 11. Liegt daran, dass wir uns vom Bösen bewahren. Bewahre deine Zunge vor Bösen. Deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Weiche vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden, jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, seine Ohren auf ihr schreien. Hier haben wir den Weg zu einem guten Leben. Gott fürchten, den Herrn fürchten, ihn lieben, an ihm hangen und das Böse hassen. David widerfährt viel Böses. Und Gott muss ihn dazu erziehen, dass er diesem Reflex nicht folgt. Sein Reflex, der in uns drinnen ist, wenn uns Böses widerfährt, mit Bösem zurückzuschlagen. Und er sagt dir, bewahre deine Zunge vor Bösem. Er hatte sicher Worte schon auf der Zunge, wo er Saul verwünschen wollte. Dieser Saul, diese Gemeinheiten. Aber der Herr hat ihn gelehrt. Er führte ihn in solche Bedrängnis, in solche Umstände, dass er lernte, Gott zu vertrauen, dass er an dem auch lernte, was der Mensch ist. Und dass er dadurch auch begriff, ich bin ja genauso. Ich würde es genauso machen, wenn es auf mich ankäme, wenn Gott mich selbst überließe und ich die Mittel in der Hand hätte. Bewahre deine Zunge vor Bösem, deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Auf diesen Wegen, Wegen der Nachstellung, wegen der Ungerechtigkeit, die ihn befallen, die uns befallen, da lernen wir, was David hier lernte. Und was David lernte, kann er uns lehren, und was wir gelernt haben, können wir andere lehren. Während David in Nob bei Abiathar, bei Ahimelech, dem hohen Priester, war, hatte Doeg ein Edomiter, der dort weilte, David gesehen und gehört, diese Unterredung, oder mindestens gesehen, was Ahimelech tat, wie er David versorgte, ihm sogar eine Waffe mitgab. Und Ahimelech meinte ja, David sei im Auftrag des Königs irgendwohin gesandt. 1. Samuel 21, da steht im Vers 7, es war aber daselbst an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, der sich zurückgezogen vor dem Herrn aufhielt. Sein Name war Doeg, der Edomiter. Er war der Aufseher der Hirten Sauls. Und dann im Kapitel 22 Vers 7, da sprach Saul zu seinen Knechten, die bei ihm standen, hört doch, ihr Benjaminiter, wird auch der Sohn Isais euch allen Felder und Weinberge geben, euch alle zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 machen, dass ihr euch alle wieder mich verschworen habt, und keiner es meinem Ohr eröffnet, wenn mein Sohn einen Bund mit dem Sohne Isais gemacht hat, und keiner von euch sich kränkt meinethalben, und es meinem Ohr eröffnet, dass mein Sohn meinen Knecht als Laurer wieder mich aufgewiegelt hat, wie es an diesem Tage ist. Da antwortete Doeg, der Edomiter, der bei den Knechten Sauls stand, und sprach, ich sah den Sohn Isais nach Nob kommen zu Ahimelech, dem Sohne Ahitubs. Und er befragte den Herrn für ihn und gab ihm Zehrung, und das Schwert Goliaths des Philisters gab er ihm. Daraufhin lässt Saul Ahimelech und seine ganze Familie töten. Vers 18, da sprach der König zu Doeg, wende du dich und falle über die Priester her. Und Doeg, der Edomiter, wandte sich und fiel über die Priester her, und er tötete an selbigem Tage 85 Mann, die das leinene Ephod trugen. Einer kommt davon. Vers 20, es entrann ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, sein Name war Abiatar, und er entfloh David nach. Und Abiatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn ermordet hätte. Da sprach David zu Abiatar, ich wusste an jenem Tage, weil Doeg der Edomiter da selbst war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig an allen Seelen des Hauses deines Vaters. Ich bin schuldig. Wie muss das David gequält haben, dieser Gedanke, ich bin schuldig. Denn Ahimelech hat ja David darum sofort und fraglos gegeben, was er brauchte, als er dachte, er ist im Auftrag Sauls unterwegs. Er hatte wirklich nichts gegen Saul im Sinn dabei. Und Doeg hat das natürlich so dargestellt, dem Saul, ja, dieser Ahimelech, der hat das schon gewusst. Er ist auch auf der Seite meiner Feinde. Darum muss er jetzt sterben. David hört das und die Gedanken, die sich in Davids Herzen fanden, die sind im Psalm 52 festgehalten. Psalm 52. Dem Vorsänger ein Maskil von David, als Doeg der Edomiter kam und Saul berichtete und ihm sagte, David ist in das Haus Ahimelechs gekommen. Was rühmst du dich des Bösen, du Gewaltiger? Die Güte Gottes währt den ganzen Tag. Ja, da war einer, der stand auf der Seite der Gewaltigen. Doeg wählte den Starken, den Gewaltigen, der Ländereien hatte, der Besitz und Ämter und Ehren verteilen konnte und hat sich bei ihm beliebt machen wollen, dadurch, dass er David und Ahimelech anzeigte bei Saul. Und dann steht im Vers 2 etwas, Verderben sind deine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser, Trug übend. Das ist ein sehr drastischer Vergleich. Und hier lernen wir ganz allgemein, wie furchtbar Worte, verleumderische Worte, Worte mit zerstörerischer Absicht ausgesprochen, wie furchtbar solche Worte sind, was sie anrichten. Bei Doeg war es buchstäblich so, dass seine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser war. Seine Zunge führte dazu, dass 85 Priester Gottes aus dem Lande der Liebenden ausgerottet wurden, der Lebensfaden abgeschnitten, weg mit diesen. Aber genau das richtet eine böse Zunge an. Eine böse Zunge tötet. Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge, sagt Salomo. Wer ihre Frucht liebt, wird davon gesättigt werden. Und David hat wirklich die Frage gestellt, wer will ein gutes Leben sehen? Der enthalte seine Zunge vor Bösem. Wenn wir Böses reden, richten wir Böses an. Unsere Zunge tötet dann, zerstört, zersetzt, zerspaltet. Leben ist ja Gemeinschaft, Tod ist Trennung. Tötet wirklich, entfremdet Geschwister, entfremdet Gläubige, entfremdet Freunde voneinander. Etwas Furchtbares. Und wer das tut, Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Wer ihre Frucht liebt, wird davon gesättigt werden. Wenn du Worte des Todes sprichst, dann wirst du dich davon sättigen. Es fällt alles auf uns zurück. Und wir werden kein gutes Leben haben. Das Leben wird uns bitter werden. Wir werden dann wie Saul werden, jemand, der dann überall, wenn du schlecht redest über andere, andere verleumdest mit deiner Zunge, andere verdirbst, dann verdirbst du dir selbst das Leben. Du wirst wie Saul ein Gejagter, der überall Feinde wittert, Feinde sieht, meint, alle haben sich gegen mich verschworen, alle sind so ungerecht, alles und alle sind gegen mich. Ich möchte nicht mit Saul tauschen. Lieber an der Stelle David sein. Lieber gehasst, gejagt, verleumdet, als andere verleumdet. Ich will aus diesem schönen Kommentar von Spurgeon hier einige Zeilen vorlesen. Das ist zwar zum 15. Psalm, im 15. Psalm, der auch von David ist, wird die Frage gestellt, Psalm 15, Verse 1 bis 3. Herr, wer wird in deinem Zelte weilen? Und das ist ja für David zu bezeichnen. Wir hörten das gestern auch von Walter. Seine Gedanken kreisten immer wieder um das Haus Gottes. Da, wo Gott wohnt. Wer darf dort wohnen, wo Gott ist? Und dann sagt er, Verse 2 und 3, dass nur solche dort wohnen werden, die für sein Haus passend sind. Wir werden natürlich einmal passend gemacht, grundsätzlich durch das Opfer Jesu Christi. Gott hat uns gerechtfertigt durch den Glauben an seinen Sohn. Aber wir müssen auch sittlich passend gemacht werden. Für sein Haus. Und dazu dient alle Erziehung in der Schule Gottes. Der in Lauterkeit wandelt, Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen, der nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Genossen, keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Daran erkennt man die, die von Gott dazu berufen sind, in seinem Haus zu weilen. Und dazu diese Zeilen aus dem Kommentar von Spurgeon. Wer seinen Nächsten nicht schmäht, oder wer nicht Schmähung gegen seinen Nächsten aufnimmt. Verleumdungen soll man liegen lassen. Der ist ein Narr, wenn nicht ein Schurke, der gestohlenes Gut an sich nimmt. Aufs Verleumden so gut wie aufs Rauben passt das Sprichwort, der Hehler ist wie der Stehler. Gäbe es keine begierigen Abnehmer für üble Nachreden, so würde der Handel mit solcher Ware bald ein Ende haben. Das ist wahr. Wäre Saul ein gottesfürchtiger Mann gewesen, dann hätte er einem Verleumder gesagt, was sagst du über den Priester Ahimelech? Warum redest du böse Worte über ihn? Das will ich gar nicht hören. Behalt das für dich. Schändlich, was du sagst. John Trapp, gestorben 1669, sagt, der Zuträger hat den Teufel auf seiner Zunge und der den Klatschereien lauscht, hat ihn im Ohr. Auf Englisch ist das noch prägnanter. The tale bearer has the devil on his tongue. The tale hearer has the devil in his ear. Also der Geschichtenerzähler hat den Teufel auf der Zunge, der Geschichtenhörer hat den Teufel im Ohr. Zeig ihm die Tür, würden wir von einem Betrunkenen sagen, der in unser Haus eindränge. Und doch ist es sehr fraglich, ob sein ungeziemendes Benehmen uns so viel Unheil anrichten würde, als die sich ins Herz einschleichenden Geschichten und versteckten Andeutungen des Ohrenbläsers. Schnell die Polizei herbei, rufen wir, wenn wir einen Dieb an seiner Arbeit sehen. Sollten wir keine Entrüstung fühlen, wenn wir ein Klatschweib an ihrer sauberen Arbeit treffen? Ein toller Hund! Alles stiebt auseinander, wenn der Ruf durch die Gasse schallt. Aber es gibt wenige Köter, die so gefährlich beißen, wie die Zunge des Müßiggängers und der sich in alle fremden Angelegenheiten mischt. Feuer, Feuer! Ist ein beängstigender Alarmruf, Aber des Verleumders Zunge ist von der Hölle entzündet, Jakobus 3,6. Und die dem Verlästern frönen, haben alle Ursache, sich ernstlich zu bekehren, sonst könnten sie zu spät entdecken, dass es in der Hölle ein unauslöschliches Feuer gibt für ungezähmte Zungen. Unser Herr und Heiland sprach von niemand hinterrücks Übles, sondern seufzte sterbend noch für seine Feinde zu Gott. Wir müssen ihm ähnlich werden, oder wir werden nie in seiner Nähe weilen. Nun, David erfährt an sich wiederholt, wie böse Zungen sich gegen ihn wenden, böse Zungen ihn ans Messer liefern. Denn kurz danach, nachdem Saul die Priester zu Nob hat töten lassen, begibt sich David in den Wald oder ins Gebirge der Wüste Sif. 1. Samuel 23, Vers 19. Da zogen die Sifiter zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen: Hält sich David nicht bei uns verborgen auf den Bergfesten im Walde, auf dem Hügel Hakila, der zur Rechten der Wildnis ist? Und nun, o König, wenn irgendeine Seele es begehrt, herabzukommen, so komm herab, an uns ist es, sie in der Hand des Königs auszuliefern. Und David erfährt davon, dass die Sifiterin an Saul verraten haben. Und was er da erlebt, das hat im Psalm 54 seinen Niederschlag gefunden. Psalm 54. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Maskil von David, als die Sifiter kamen und zu Saul sprachen: Hält sich David nicht bei uns verborgen? Gott, durch deinen Namen rette mich, schaffe mir Recht durch deine Macht. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Denn Fremde sind wider mich aufgestanden, Gewalttätige trachten nach meinem Leben, sie haben Gott nicht vor sich gestellt. David redet also zu Gott. Wo andere wider ihn reden, er redet zu Gott. Und er weiß, auch hier hat er einen treuen, einen wahren, einen mächtigen Helfer. Gott, durch deinen Namen rette mich. Und dann Vers 4, siehe, Gott ist mein Helfer, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Lass uns jetzt in 1. Samuel 23 sehen, wie David das erlebte. Gottes Bewahrung, Gottes Hilfe, Gottes Schutz. 1. Samuel 23 vom Vers 24 an. Und sie machten sich auf und gingen nach Sif vor Saul her. David und seine Männer waren aber in der Wüste Maon, in der Ebene zur Rechten der Wildnis. Und Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David, und er ging den Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Und als Saul es hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf dieser Seite des Berges, David aber und seine Männer an jener Seite des Berges. Und es geschah, als David eilte, Saul zu entgehen, und Saul und seine Männer, David und seine Männer umringten, um sie zu fangen. Da kam ein Bote zu Saul und sprach: Eile und komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Da ist ein Berg, auf der einen Seite des Berges ist Saul, er marschiert, sagen wir, nordwärts, auf der anderen Seite des Berges ist David, marschiert südwärts. Keiner sieht den anderen. David steht da,
Wo sollen wir gehen? Links oder rechts? Auf welcher Seite gehen wir um diesen Berg herum? Sagen wir links. Gleichzeitig Saul und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Wo sollen wir? Auf welcher Seite? Rechts oder links? Gehen wir links. Und so gingen sie aneinander vorbei. Und das gab David kostbare, wichtige Stunden, die verstreichen mussten. Denn als sie dann aneinander vorbeigegangen waren, da merkten mit einem Mal die Leute aus, oh, jetzt ist er uns entwischt. Und dann sind sie zurückgegangen und haben nachher David dann doch umstellen können. Und gerade als es so aussah, so jetzt ist David eingekreist, fallen die Philister ins Land ein. Gott lenkt alles. Er lenkte die Schritte Davids, er lenkte die Schritte Sauls. Und so gingen sie aneinander vorbei. Von oben, er sah sie, wo sie sind. Und er lenkte alles. Und als David umstellt war, sandte er die Philister ins Land. Gott bedient sich auch der Feinde Gottes und der Feinde seines Volkes, um seine Absichten zu verwirklichen, um die Seinen zu bewahren. Ich habe das einmal bei einer Freiversammlung so erlebt. Wir standen da und haben gesungen, Zeugnisse gegeben in einer Großstadt in Deutschland. Und da kam plötzlich ein angetrunkener Raufbold und dann ist er so der Reihe nach an uns vorbeigegangen. Dem ersten hat er den Ellbogen so in die Magengrube gehauen, dem nächsten so eins ins Gesicht geschlagen und wollte schon zum dritten. Und da kommt ein zweiter Raufbold von hinten, fasst ihn an den Schultern, reißt ihn zurück auf den Boden und hat ihn so erbärmlich verprügelt, wie ich das noch selten gesehen habe. So ließ also Gott einen Philister für die Heiligen streiten. Haben wir nicht? Als er erfährt, wie Gott ihn bewahrt, ihn rettet. Aber wir wollen jetzt noch einen Punkt beachten. In Psalm 7, schlagen wir den Psalm 7 auf. Psalm 7, da steht in der Überschrift Schigajon von David, als er dem Herrn sang wegen der Worte Kusch des Benjaminiters. Wir wissen nicht, wer Kusch der Benjaminiter war, wir kennen den Anlass auch nicht, aber er muss wieder einmal irgendwie von jemandem verraten, hintergangen worden sein. Herr, mein Gott, auf dich traue ich, rette mich von allen meinen Verfolgern und befreie mich. Nun, wie reagiert David auf Trug? Wie reagiert er auf böse Zungen? Wir haben gesehen, dass er sagt, enthalte deine Zunge vom Bösen. Also nicht Gleiches mit Gleichem heimzahlen. Er hat gelernt, Gott hat ihn gelehrt, eine solche Zunge zu verabscheuen. Das haben wir im Psalm 52 gesehen. Verderben sind deine Zunge, wie ein geschliffenes Schermesser, trugübend. Und dann sehen wir hier ein weiteres in Psalm 7. Er nimmt sich vor, nicht sich selbst zu rächen, sondern im Gegenteil, sich selbst in Frage stellen zu lassen. Lesen wir hier in Psalm 7 weiter. Herr, mein Gott, auf dich traue ich, rette mich von allen meinen Verfolgern und befreie mich, dass er nicht meine Seele zerreiße wie ein Löwe, sie zermalmend und keiner Retter ist da. Herr, mein Gott, wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht in meinen Händen ist, wenn ich Böses vergolte dem, der mit mir in Frieden war, habe ich doch den befreit, der mich ohne Ursache bedrängte. So verfolge der Feind meine Seele und erreiche sie und trete mein Leben zu Boden und strecke meine Ehre hin in den Staub. Wenn es so ist, wie ich verleumdet werde, wenn es wahr ist, durchforsche mich, richte mich, und wenn es so ist, ja, dann strafe du mich. Wenn wir angefeindet werden, wenn man Schlechtes über uns redet, dann ist natürlich wiederum ein Reflex da, dass wir uns selbst sofort verteidigen. Nein, das ist nicht wahr, so bin ich nicht. Und dass wir dann uns rechtfertigen wollen, uns in den Augen der anderen oder derer, die uns verleumden, ins rechte Licht rücken wollen, ist ein Reflex. Und hier sehen wir, dass David auch gelernt hat, nicht diesem Reflex zu folgen. Denn wenn wir darauf aus sind, dass uns Recht geschieht und dass wir Recht bekommen und dass niemand etwas Falsches über uns denkt und sagt, dann werden wir unser Leben lang beständig Unruhe haben in unserer Seele. Wenn wir immer solche Kämpfe kämpfen müssen, uns rechtfertigen müssen, unser Recht allen präsentieren müssen und wir verlieren den Frieden der Seele, die Ruhe der Seele. Und darum müssen wir das ganz einfach lernen, uns vor dem Herrn bis auf den Grund in Frage stellen zu lassen. Und meistens ist etwas Wahres daran, was Leute über uns sagen. Und wenn nichts Wahres daran ist, dann hat doch Gott gewollt, dass andere so über uns reden und denken. Denn es geschieht nichts ohne ihn. Und indem wir uns vor dem Herrn so beugen und uns rückhaltlos in sein Licht stellen lassen, gewinnen wir Frieden. Können wir aufhören, für uns zu kämpfen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um David, es geht um den Herrn, es geht um Gott, es geht um sein Volk, es geht um seine Ehre. Ich will diese Stelle noch aus dem Psalm 59 nachtragen, etwas, das David dort bereits begriff, als er das erste Mal von Saul umstellt wurde, von den Männern Sauls, und sie ihn töten wollten. Diese Not, diese Drangsal weckte in ihm das Verlangen, dass Gott als König in Jakob offenbar werde. Psalm 59, 13. Mach ein Ende im Grimm, mach ein Ende, dass sie nicht mehr seien und erkennen, dass Gott in Jakob herrscht. Wer sollte König in Jakob werden? David. Ja, er sollte einst herrschen über Israel. Aber Gott hat diesen Mann so erzogen in seiner Schule, dass David, als er herrschte, dafür sorgte, dass man begriff, dass Gott herrscht und nicht David. Dass es um Gottes Regierung über sein Volk geht. Und dass er, der König, dazu zum König berufen wurde, dass er selbst Gottes Regierung unterworfen sei und das ganze Volk Gottes der Regierung Gottes unterwerfe. Gott herrscht in Jakob. Darum geht es. Und so auch im Psalm 7, im Vers 7, die Schar der Völkerschaften wird dich umringen, ihretwegen kehre wieder zur Höhe, du sollst erhöht sein. Es geht um Gottes Ehre, um seine Regierung, um seinen Namen, um seine Sache. Es geht nicht um David. Es geht nicht um dich und um mich. Wir wissen es zwar theoretisch, aber Gott will, dass wir das auch lernen. Und darum führt er uns durch solche Dinge, und da können wir es lernen. Verleumdet werden, hintergangen werden, verraten werden, und da können wir es lernen. Es lernen, wirklich Gottes Ehre zu suchen, seinen Namen. Dass es uns unerträglich wird, wenn sein Name entehrt wird und dass wir uns nicht mehr darob grämen oder empört sind oder erbost, wenn unser Name nicht geehrt wird, wenn man unseren Namen schlecht macht. Nun, wir haben gesehen, wie David mit Schuld war daran, dass die ganze Familie Ahimelechs getötet wurde. Er hat auch später durch seine Schuld Unglück über andere gebracht, nämlich in 1. Samuel 30. Und da sehen wir, dass David einmal gleiche Fehler wiederholte, also einen Fehler beging und dann kapierte, dass das falsch war und später wieder den gleichen Fehler beging. Er geht nämlich ein zweites Mal zu den Philistern. 1. Samuel 29. Also in Kapitel 27, dort ist der Entschluss. 1. Samuel 27, Vers 1, David sprach in seinem Herzen, nun werde ich eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Mir ist nichts besser, als dass ich eilends in das Land der Philister entrinne. Nun, David wusste besser, aber hier weiß er nicht besser, obwohl er es eigentlich besser wusste. Und so sucht er Zuflucht wieder bei den Philistern, beinahe wird er in die Schlacht zusammen mit den Philistern gegen Saul und gegen Israel verwickelt. Es ist wiederum Gottes Gnade und Güte, die ihn davor bewahrt. David wäre bereit gewesen, an der Seite von Achis gegen Israel in den Krieg zu ziehen, und Gott verhindert es. Und dann kommt er zurück in seine Stadt Ziklag. Übrigens, während dieser Zeit, wo er beim Philisterkönig ist, da muss es David in seiner Seele ganz elend gewesen sein. Er musste ja dauernd dem Achis Geschichten erzählen, Lügen. Und wir sehen, dass Gott wirklich Davids Hirte ist. Er ist der, der David auf rechter Straße führt, um seines Namens willen. Und so sorgt Gott dafür, dass David in seinem Vertrauen wieder zu Schanden wird. Aber diesmal ist es weit schmerzlicher als das erste Mal. Nicht nur ein momentaner Schreck, sondern auch ein ungeheurer Verlust. 1. Samuel 30. Nachdem Achis David und seine Männer zurückgesandt hat, geht in eure Stadt, kehren sie zurück in ihre Stadt Ziklag. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, da waren die Amalekiter in den Süden und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alle, die darin waren, gefangen weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten niemanden getötet, sondern sie hatten sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Und David und seine Männer kamen zu der Stadt, und siehe, sie war mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen und ihre Söhne und ihre Töchter waren gefangen weggeführt. Was aber David und seine Männer nur sahen, das war die verbrannte Stadt und alle weg. Sie wussten ja nicht, wer noch am Leben ist, ob überhaupt noch jemand am Leben ist. Sie wussten ja nicht, was die Amalekiter mit ihnen angestellt hatten. Und sie konnten ja auch nicht hoffen und erwarten, dass sie ihre Kinder und ihre Frauen je wieder sehen würden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme, und sie weinten, bis keine Kraft mehr in ihnen war zu weinen. Und auch die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt, Achinoam, die Israelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis. Jetzt war er wirklich in Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Also jetzt hatte sich David etwas geleistet. Jetzt hat er so viel Unheil über andere gebracht. Und jetzt hat er so viel Grund, sich das vorzuheben und zu sagen, was habe ich jetzt gemacht? Wie kann ich je wieder diesem Volk vorstehen und dieses Volk führen? Also eigentlich hätte er alles jetzt begraben können, müssen. Was will er auch? Den Männern gut zureden und sagen, ja, tut mir leid. Kann jedem mal passieren. Ich habe meine Frauen auch verloren. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert an jeder um seine Söhne und um seine Töchter. Und dann steht aber. Und jetzt sehen wir, dass David wirklich gelernt hat, was schon im Psalm 59 steht, in diesem Psalm, der entstand, als David das erste Mal von Feinden umstellt war und auch keinen Ausweg sah. Dort hat er doch bekannt, dass Gott seine Stärke ist. Psalm 59. Psalm 59, Vers 9. Meine Stärke, auf dich will ich achten. Gott ist meine Stärke. Und hier besinnt sich David wieder darauf. Gott hat ihn wieder in eine solche Enge geführt. In eine solch furchtbare Lage hineingeführt. Natürlich durch Davids eigene Schuld. In gewisser Weise hat er sich selbst da hinein manövriert. Und jetzt ist er da, wo es nur einen Weg gibt. Nur einen Ausweg. Das ist der Weg zu Gott. David aber stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Und wie tut man das? Sich in Gott stärken. Ja, eben nicht so, wie viele denken. Lobpreis, Gottesdienste veranstalten und solche Dinge. Er hat sich vor Gott niedergeworfen. Sich vor Gott niedergeworfen. Seine Sünde, seine Torheit, seinen Unglauben, seine Schuld bekannt. Wie böse ist solcher Unglaube? Wie habe ich dich damit entehrt? Wie furchtbar habe ich dich entehrt? Nicht dir, sondern den Feinden deines Volkes vertraut. So stärkt er sich in seinem Gott. Und es gibt wirklich keine ausweglosen Situationen. Es gibt Situationen, wo es keinen Ausweg gibt, keinen menschlichen, ja. Aber es ist uns immer eine Tür offen. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 10 steht, dass Gott mit der Versuchung auch immer den Ausgang schafft. Ja, wer ist denn der Ausgang? Ich bin die Tür, sagt der Herr Jesus. Das ist der Ausgang. Der Ausgang ist nicht plötzlich ein Schlupfloch, wo ich doch noch entwische. Dann wäre mir nämlich nicht geholfen. Der Ausgang ist der Herr Jesus. Ich bin die Tür. Und die Schafe werden ein- und ausgehen und Weide finden. Und so stärkt sich David in seinem Gott. Und das ist eine glückselige Sache. Eingeschlossen werden auf Gott hin. Das war die Sache mit Hiob. Hiob hat sich darüber beklagt. Ich bin ringsum eingeschlossen in Hiob 3. Ja, in glückseliger Weise eingeschlossen auf Gott hin. Es gab für ihn nur einen Weg. Sich vor Gott niederzuwerfen. Und das war der Weg nach oben. Und so hier auch bei David. Sich vor Gott niederwerfen, das ist der Weg nach oben. Abwärts ist aufwärts. Und dann redet Gott. Ich las ein Büchlein von Bak-Tsing vor 3 Jahren. Ich hatte es vor vielen Jahren schon mal gelesen. Vor 3 Jahren las ich es wieder. Die Stimme des Herrn. Und dort beschreibt er Erfahrungen in seinem Leben und veranschaulicht das mit biblischen Gestalten und Episoden. Und er sagt dort, dass es keine ausweglosen Situationen gibt, denn wir können immer uns vor Gott niederwerfen und auf sein Reden harren. Und wenn Gott redet, dann ist ein Weg da. Und es ist ein Weg da, wo niemand einen Weg sieht. Gott redet zu David. David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Ahimelechs, bringe mir doch das Ephod her. Abiathar brachte das Ephod zu David und David befragte den Herrn und sprach. Nicht mit Fleisch und Blut beraten, nicht diskutiert, wie wir auch hörten in den vorangegangenen Stunden. Problem in der Gemeinde, Sackgassen, festgefahren, alles vollkommen verfahren. Was tun? Das hier tun. Er stärkte sich in Gott, demütigte sich vor Gott und dann befragte er den Herrn. Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie erreichen? Er sprach zu ihm, jage nach, du wirst sie gewisslich erreichen. Und so geschieht auch. Und dann steht im Vers 18, David rettete alles, was die Amalekiter genommen hatten. Alle kamen zurück, alle Frauen, alle Kinder, alle kamen zurück. Und der ganze Besitz, alles kam zurück. Vers 19 steht sogar, und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, bis zu den Söhnen und den Töchtern und von der Beute bis zu allem, was sie ihnen genommen hatten. Alles brachte David zurück. Was für eine großartige Möglichkeit. Noch größer als die Möglichkeit ist nur noch die Torheit, dass wir diese Möglichkeit meist nicht nützen. Diesen einen Weg nicht suchen. Diesen einen und einzigen Weg. David aber stärkte sich in seinem Gott. Gott aber hatte David so erzogen. Darum hat er ihn dort in diese Sackgassen zuvor geführt, umstellt von Feinden, dass er lernte, Gott ist meine Stärke. Und hier braucht er das. Und er stärkt sich in seinem Gott. Machen wir die Pause.